Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute wird's politisch. Nicht, weil am Dienstag in den USA die große Entscheidung zwischen Kamala Harris und Donald Trump fallen wird und ich Ihnen dazu unbedingt noch das Neueste erzählen müsste. Das ist eh schon gesagt. Auch nicht, weil sich die Ampelkoalition in unserem Lande wieder mal nicht so richtig einig ist in Sachen Wirtschaft und ich das höchst bedauerlich finde. Und auch nicht, das wissen Sie, weil ich generell der Meinung wäre, Politik gehört hierher auf die Kanzel. Nein, hierher gehört die Bibel. Und nur wenn die schönste Botschaft der Welt auch politische und gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zieht, dann sollten wir das hier auch zur Sprache bringen. Natürlich ohne parteipolitisch dabei irgendjemanden zu vereinnahmen. Warum es aber heute trotzdem politisch wird, das liegt an Paulus. Der hat nämlich Worte an die Gemeinde in Rom geschrieben, die deutlich machen, Glaube und Politik haben eben doch eine ganze Menge miteinander zu tun. Doch ist das Verhältnis beider zueinander gewiss nicht ganz einfach. Vor allem nicht dann, wenn man Politik und Religion nicht auch wieder sauber voneinander trennt. Ich fürchte, Paulus tut das heute nicht. Aber das wollen wir uns mal gemeinsam genauer anschauen, was der da behauptet in Römer 13. Es sind die Verse 1 bis 7 und ich bitte Sie zur Verlesung aufzustehen. Paulus schreibt nämlich, was ist das? Ach, da oben, Entschuldigung. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst ihr Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Und darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gesetzes willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Amen. Habe ich es nicht gesagt, mit der Politik in der Kirche ist es wirklich nicht so ganz, ganz einfach. Selbst da nicht, wenn man einem so großen Theologen wie unserem geliebten Paulus folgen möchte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich jedenfalls möchte das, was ich hier gerade gelesen habe, keineswegs unreflektiert aufnehmen und schon gar nicht an Sie weitergeben. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, denn es ist keine Obrigkeit, außer von Gott. Langsam, langsam, lieber Paulus, so einfach ist das nicht. Oder ist jeder Mächtige dieser Welt tatsächlich ein von Gott gegebenes Oberhaupt? Oder wie man früher ja sagte, ein Herrscher, eine Herrscherin von Gottes Gnaden? Da hätte ich meine Zweifel. Von den Despoten und Diktoren dieser Welt fällt es mir schwer, auch nur im Entferntesten zu behaupten, das, was der Paulus hier schreibt, wie auch immer sie hießen oder auch heißen mögen, Hitler, Mao Zedong, Stalin, Kim Jong-un oder Assad heutzutage. Auch Putin und Netanyahu, die kein Ende der Angriffe zu kennen scheinen, müssen sich fragen lassen, finde ich, ob sie angesichts der Macht und der Gewalt, die sie gegenüber Andersdenkenden an den Tag legen, Obrigkeit von Gott sind. Wie viel Leid, wie viel Unglück haben sie über die Völker gebracht, bringen sie über die Völker, lassen auch in diesem Moment Menschen im Raketenbeschuss sterben. Und das soll Obrigkeit von Gott sein. Tut mir leid, aber es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen, auch wenn das in der Bibel steht. Da sträubt sich etwas in mir. Aber offen gesagt, das könnte ich auch genauso gut auf der anderen Seite behaupten. Oder würden Sie, unsere Politiker, Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, als Regierung von Gottes Gnaden ansehen? Sie wissen, in den USA wird da derzeit kein Blatt vor den Mund genommen. Donald Trump wird von vielen durchaus als der von Gott gesandte zukünftige Präsident gefeiert, auch und gerade im sogenannten Bible Belt, also in den US-Bundesstaaten, in denen ganz besonders viele gläubige, bibeltreue Christen leben. Aber nein, in unseren Ohren passt das nicht. Auch nicht mit Politikern anderer Parteien, ist egal welcher. Wir wissen das aus bitterer Geschichtserfahrung auch hoffentlich gut zu unterscheiden. Kein Mensch darf den Titel beanspruchen, von Gott gesandter Herrscher zu sein. Dieses Prädikat, das gilt auch und gerade von der Bibel her gesehen, ganz allein Jesus Christus. Und dabei soll es auch bleiben. Bliebe also bestenfalls, um den Worten des Paulus dann doch noch wenigstens etwas Nachvollziehbares abzuringen, die Möglichkeit, unser politisches System, das Beste, was wir haben, wie es so oft heißt, also die Demokratie, als von Gott gewolltes und gegebenes Geschenk zu betrachten. So haben wir es in diesem Jahr in unserem Land ja auch ausgiebig gefeiert. 75 Jahre Grundgesetz, mit dem wir in diesem langen Zeitraum nach dem Krieg ja nun auch wirklich gut gefahren sind. 34 Jahre Wiedervereinigung. In wenigen Tagen werden es schon 35 sein, als sich die Grenzen geöffnet haben. Und doch, wenn man ganz genau hinschaut, war man damals denn der Obrigkeit wirklich untertan? Wäre dann die friedliche Revolution von 1989 überhaupt möglich gewesen, wenn Menschen nicht auf die Straße gegangen wären und Freiheit gefordert hätten? Das gehört doch wohl auch dazu. Den Oberen widersprechen, wenn sie nicht gut für das Volk sorgen, wenn sie grundlegende Rechte beschneiden wie Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit. Von wegen untertan sein, manchmal wirkt Gott auch und gerade durch Widerstand. Also ganz so einfach, wie der Paulus das heute schreibt, ist es offensichtlich doch nicht. Aber wie immer muss man sich natürlich auch bei biblischen Texten erst einmal klar machen, in welcher Zeit sie geschrieben worden sind, um sie zu verstehen. Und da fällt auf, Paulus hat den Römerbrief in Zeiten geschrieben, in denen es im Römischen Reich recht friedlich zuging. Noch recht friedlich zuging, muss man sagen. Man nimmt an, es war um das Jahr 56, als er das geschrieben hat. Und bis heute ist die sogenannte Pax Romana, der römische Frieden, zu einer Redewendung geworden, auch wenn man ihn vor allem mit Kaiser Augustus Jahrzehnte zuvor in Verbindung bringt. Aber trotzdem, immer noch war auch 56 nach Christus Ruhe weitgehend im Reich. Man lebte im Wohlstand, es gab eine funktionierende Justiz und weitgehend auch demokratische Strukturen. Und der Wind, der den ersten Christen aufgrund ihres Glaubens hier und da auch mal ins Gesicht blies, war weitgehend lokal begrenzt. Es gab noch keine staatlich angeordnete Verfolgung im gesamten Reich, auch wenn die mit Nero dann nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Auch Paulus selbst macht später, als ihm wegen seines Glaubens Haft angedroht wird, Gebrauch von seinem römischen Bürgerrecht. Und er bekommt Recht dabei. Er hat Erfolg. Noch hat er also allen Grund, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Nicht ohne Grund schreibt er den Römern in diesen Zeilen denn ja auch, tu doch einfach Gutes. Denn dann musst du dich auch nicht fürchten vor der Obrigkeit. Im Gegenteil, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. So konnte die christliche Mission in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts auch gut unter diesem Schutz der Pax Romana leben und agieren. Politisch auffällig wurde da kaum jemand. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, wem die Furcht gebührt, Ehre, wem Ehre gebührt. Alles ganz einfach, wenn das so ist. Doch halt, Ehre, wem Ehre gebührt? Wir kennen ja diesen Spruch alle, meistens eher als Höflichkeitsformel, aber zur damaligen Zeit hieß das natürlich auch schon, Ehre dem Kaiser, der sich ja je länger, je mehr dann auch als Gottheit verstand und damit ebenso auch gottesdienstliche Verehrung verlangte. Noch war es zwar nicht so weit, dass das verpflichtend für alle gefordert wurde, aber wenn Christen diese Verehrung auch damals schon aus gutem Grund verweigerten und nicht in die Tempel gingen, dann gerieten sie, ähnlich wie die Juden ja auch, in verdächtiges Licht. Könnten die Anhänger der neuen Religion denn nicht wenigstens so ein bisschen tolerant sein, dass sie zusätzlich zu ihren Gottesdiensten auch einmal einen römischen Tempel besuchen könnten? Nein, eben nicht. Der Gott der Bibel, egal ob Juden oder Christen, ließ keine andere Verehrung außer sich selbst zu. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hatte Gott im ersten Gebot gefordert. Und so wurde es tatsächlich unter der Oberfläche schon immer schwieriger, in der damaligen Gesellschaft seinen Platz zu behalten. Wie gesagt, noch war das kein ganz großes Problem, noch wurden die ersten Christen nur mit einem schiefen Blick von der Seite betrachtet, aber überall da, wo es schon zu Konflikten kam, gab es dann tatsächlich auch sehr bald die andere Meinung, wie man es denn mit der Obrigkeit halten sollte, und die ist auch in die Bibel eingegangen. In Apostelgeschichte 4, Vers 19 heißt es nämlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und damit ist das Problem beim Namen genannt. Wir haben eben praktisches Beispiel aus der Schriftlesung gehört. Die Hebammen, die dem Pharao sich in den Weg gestellt haben. Was tun, wenn die Anordnungen Gottes und die der Obrigkeit aufeinanderprallen, wenn sie zu widersprechen beginnen oder wenn sie gar konträr gegeneinander stehen? Auch wenn Paulus das nicht im Blick gehabt hat, noch nicht, so wird man seinen Worten trotzdem einen kleinen Leitfaden in diese Richtung abgewinnen können. Er sagt nämlich, offensichtlich ist er davon ganz überzeugt, dass Gott nicht abwesend ist, wenn sich in unserer Welt irgendetwas, egal was, zum Guten oder zum Schlechten, verändert. Grundsätzlich gilt, er ist da. Und darum gilt für ihn jetzt hier, wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet, ja, aber da soll zugleich auch gelten, denn sie, die Herrscher, sind Gottes Diener. Naja, und das sind die Diktatoren und Despoten dieser Welt, Gott sei es geklagt, nicht. Und insofern stehen wir zu allen Zeiten zwischen diesen beiden biblischen Aussagen, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder anders gesagt, viel einfacher, Christen sind per se keine Duckmäuschen oder auch nicht militärische Revolutionäre. Aber das Ziel, das muss es immer sein, den Zustand herzustellen, in dem man ruhigen Gewissens leben kann, weil Gott zählt, seine Liebe, seine Vergebung. und weil man dann tatsächlich auch Gottes Dienerin in der Politik sein kann. Diese Spannung im Lob zu halten, das ist, nebenbei sei es mal ganz kurz angesprochen, auch ein Unterschied zwischen reformierten Christen und lutherischen Christen. Luther hat nämlich, wenn es um Politik ging, von zwei Reichen gesprochen, die getrennt voneinander zu betrachten sind. Das Reich Gottes und das Reich der Welt. Und im Reich Gottes, da gelten die Maßstäbe der Bibel, die Welt aber eben nicht unbedingt teilt. Aber darum sollen Christen, sagt Luther, sich auch nicht in das Reich der Welt einmischen, schon gar nicht mit Gewalt. Und hören Sie das bitte alle auch vor dem verständlichen Hintergrund der damaligen Bauernkriege. Als Menschen meinten sie, könnten die Welt, die Obrigkeit in Flammen setzen und sich dabei noch auf Luthers Lehre berufen. Nein, nein. Das sind zwei Reiche, sagt Luther, die auseinanderzuhalten sind. Wir Reformierten, wir sprechen eher von der Christengemeinde und der Bürgergemeinde. Wobei die Christengemeinde ein Teil der Bürgergemeinde ist. Ihre Position wirkt darum in die Welt hinein, verändert sie, durchdringt sie. Sie merken sofort, da ist natürlich größeres Konfliktpotenzial als bei Luther. Reformierten Christen sagt man denn auch gerne nach, sie seien politischer als Lutheraner. Und tatsächlich waren es zum Beispiel reformierte Christen, die sich in den 80er Jahren ganz stark gegen Atomkraft eingesetzt haben. Oder in Südafrika den Kampf gegen die Apartheid vorangetrieben haben. Sind ja auch reformierte Christen in dem Land. Doch abseits von solchen Denominationsfragen soll es uns ja heute Morgen weiter um Paulus gehen. Und da lerne ich zweierlei. Zum einen, dankbar zu sein für Menschen, die überall hier auf der Welt kämpfen für mehr Liebe, für mehr Gerechtigkeit und für Frieden. So wie es Paulus damals auch noch in seiner Zeit erlebt hat. Wir sollen wissen, das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist viel Arbeit. Das braucht auch viel, viel Kraft, gegen Widerstände vorzugehen. Wie gut, wenn Obrigkeit tatsächlich im besten Sinne Gottes Dienerin ist, von der man Lob erhält, wenn man Gutes tut. Vergessen wir die Obrigkeit also auch nicht in unseren Gebeten und nutzen wir auch mutig die Möglichkeiten, die uns eine solche Obrigkeit bietet. Und zu anderem heißt es dann aber auch, bei dem zu bleiben, was Gott uns in seinem Wort als einen guten Weg für die Welt beschreibt, auch dann, wenn das die Obrigkeit verneint. Natürlich kommt es dann zu Konflikten, natürlich ist das kein leichter Weg. Aber denken wir doch an unseren Herrn. Jesus ist ihn doch selbst so gegangen. Er hat sogar mit dem Leben dafür bezahlt. Aber nicht aus Hass, nicht aus Starrsinn heraus. Er ist den Weg der Liebe gegangen und die hat gesiegt. Und darum glauben wir und folgen wir ihm. Zusammen mit Paulus können wir dann sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Und diese Ehre hat dann sicherlich durchaus sehr, sehr verschiedene Facetten. Auf einen Nenner zu bringen ist das nicht. Und ein einfaches Rezept für Politik und Kirche gibt es nicht. Steht auch nicht in der Bibel. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.